Ja, wir machen heute wieder weiter im Buch Genesis, im ersten Buch Mose. Wir hatten jetzt eine sehr lange Pause über die Sommerferien und wir sind heute wieder gleich an einem Text dran, den sich kein Verkündiger selbst aussuchen würde. Ja, und das ist das Schöne, wenn wir ganze Bücher durchpredigen. Ja, wir müssen uns auch mit Texten beschäftigen, die uns nicht so gut liegen. Das ist zum einen gut, dass wir das eben tun und das ist auch immer wieder eine Herausforderung für denjenigen, der verkündet. Aber damit jetzt kein falscher Eindruck entsteht, ja, ich habe mir für diese Predigt Anleitung bei einem anderen Prediger geholt. Von Matthias Fröhlich von der Evangeliums-Christengemeinde Berlin-Hellersdorf. Der hat dieses Thema erarbeitet und ich habe da mal reingehört und mir Anregungen und Inspiration aus dieser Predigt geholt. Unser heutiger Text ist auch ein Text, wenn der im Fernsehen gebracht würde, da würde vorher ein Hinweis eingeblendet, dieser Text ist für Jugendliche unter 16 nicht geeignet. Aber braucht keine Angst zu haben, die Kinder dürfen da bleiben, die Predigt ist jugendfrei. Die Frage, warum solche Texte in der Bibel stehen, soll heute nicht Ziel der Predigt sein, diese Frage zu beantworten, aber einen Gedanken, darf ich dazu bringen, mir machen, dass das Wort Gottes uns solche Geschichten zumutet, soll uns sicherlich vor Augen halten, wie abgrundtief und schlecht und böse unser menschliches Herz ist oder das menschliche Herz ist, um uns dann andererseits zu zeigen, wie groß die Gnade Gottes ist, dass er sich seinen rebellischen und wie groß die Gnade ist, die er seinen rebellischen und ungehorsamen Kindern in Jesus Christus anbietet. Auch das Wort heute, auch dieser Text ist Gottes Wort. Es ist ein scharfes Wort, aber es dringt bis in unser Innerstes ein und trennt das Seelische vom Geistlichen. Es richtet und beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Wir sind beim ersten Buch Mose im Kapitel 19 und lesen die Verse 30 bis 38. Es geht um Lot und seine Töchter. Lot aber zog von Zoar hinauf und wohnte im Gebirge, er und seine beiden Töchter mit ihm, denn er fürchtete sich, in Zoar zu wohnen. Und er wohnte in einer Höhle, er und seine beiden Töchter. Und die Erstgeborene sprach zu der Jüngeren, unser Vater ist alt und es gibt keinen Mann im Land, der zu uns eingehen könnte nach der Weise aller Welt. Komm, lass uns unserem Vater Wein zu trinken geben und bei ihm liegen, damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft am Leben erhalten. Und sie gaben ihrem Vater in jener Nacht Wein zu trinken und die Erstgeborene ging hinein und legte sich zu ihrem Vater. Er aber merkte weder etwas von ihrem Niederlegen noch von ihrem Aufstehen. Und es geschah am Morgen, da sprach die Erstgeborene zu der Jüngeren, siehe, ich habe mich gestern Abend zu meinem Vater gelegt, lass uns ihm auch diese Nacht Wein zu trinken geben, dann geh hinein, liege bei ihm, damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft am Leben erhalten. Da gaben sie auch in dieser Nacht ihrem Vater Wein zu trinken und die Jüngere stand auf und lag bei ihm und er merkte weder etwas von ihrem Niederlegen noch von ihrem Aufstehen. Und die beiden Töchter Lots wurden von ihrem Vater schwanger. Und die Erstgeborene gebar einen Sohn und sie gab ihm den Namen Moab. Der ist der Vater der Moabiter bis auf diesen Tag. Und die Jüngere auch, sie gebar einen Sohn und sie gab ihm den Namen Ben-Ami. Der ist der Vater der Söhne Ammon bis auf diesen Tag. Vor einiger Zeit hatten wir schon einmal einen solchen Text, der uns die unmittelbare Situation nach einem furchtbaren Gericht schilderte. Gott hatte die ganze Menschheit, die verdorben war, in der Sintflut ausgelöscht und nur Noah, den Gerechten, mit seiner Familie gerettet. Wir dachten oder wir hätten annehmen können, dass wir nach diesem Ereignis, dass es eine schöne neue Welt gegeben hätte, in der die Bosheit und in der die Sünde ausgemerzt waren. Aber wir mussten leider feststellen, dass das Herz des Menschen sich durch die Sintflut nicht geändert hatte. Noah war schwach, hatte sich nicht im Griff. Und das nutzte einer seiner Söhne schändlich aus. Das Hauptübel des Menschen, sein sündiges Herz, das hatte die Grundreinigung überlebt. Gott musste feststellen, unmittelbar nach der Flut, Noah hatte gerade die Arche verlassen, da sagt er, Gott sagt, das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und Gott beschließt, nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. War Gott überrascht? Hatte er resigniert, so nach dem Motto, es hat eh keinen Zweck, ich kann machen, was ich will? Wir wissen nicht, was Gott sich gedacht hat. Er hat andere Gedanken als wir. Und nun stehen wir wieder an einer solchen Wegscheide. Wieder hat Gott Gericht gesendet. Diesmal nicht über die ganze Welt, das wollte er nicht mehr tun, sondern er hat Gericht nur über ein lokal begrenztes Gebiet, und zwar ein Gebiet südlich des Toten Meers, kommen lassen. Gehen wir mit Abraham noch einmal an die Stelle, an der er mit dem Engel des Herrn geredet hatte. Wir lesen im Kapitel 19 die Verse 27 bis 29. Und Abraham machte sich früh am Morgen auf an den Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte. Und er blickte hinab auf die Fläche von Sodom und Gomorra und auf die ganze Fläche des Landes in der Ebene des Jordan. Und er sah und siehe, Rauch stieg vom Land auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und es geschah, als Gott die Städte der Ebene des Jordan vernichtete, da dachte Gott an Abraham und geleitete Lot mitten aus der Umkehrung, als er die Städte umkehrte, in denen Lot gewohnt hatte. Es ist interessant, was wir hier erfahren in diesem Text. Halten wir kurz fest. Nicht nur Sodom und Gomorra wurden vernichtet, sondern die ganze Fläche des Landes in der Ebene des Jordans. Es waren also noch einige Städte mehr, die vernichtet wurden. Gott selbst geleitete Lot mitten aus der Umkehrung. Gott selbst war der Handelnde oder hat gehandelt. Und was auch interessant ist, die Rettung Lots geschah wegen Abraham. Da dachte Gott an Abraham. Hat sich hier vielleicht schon bewahrheitet, was Gott Abraham ein paar Kapitel vorher versprochen hatte? Im 1. Mose 12 lesen wir, dass Gott ihm sagt, und ich will dich segnen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. In unserem heutigen Text müssen wir nun leider feststellen, ähnlich wie nach der Flut, die Sünde hat dieses Gericht wieder überlebt. Sodom hat überlebt. Und das ist auch der Titel der Predigt für die Technik. Sodom hat überlebt. Gott hat Sodom und Gomorra gerichtet, aber die Sünde hat in den Herzen der Menschen überlebt. In unserem heutigen Text hören wir das letzte Mal von Lot. Im Alten Testament wird er nicht mehr erwähnt. Wir hören nicht, wie es ihm weiter ergangen ist, wie und wo er verstorben ist und wo man ihn begraben hat. Lot war ein Mensch des Augenblicks. Im Zusammenhang mit dem Gleichnis des vierfachen Ackerfeldes, was der Jesus seinen Jüngern erzählt, Da sagt der Herr Jesus für die oder bezeichnet er diejenige, bei denen das Wort auf das Steinige gefallen ist, da bezeichnet er diese Menschen als Menschen des Augenblicks. Matthäus 13, Vers 21. Dieser Menschen, wo das Wort auf das Steinige gefallen ist, er hat aber keine Wurzeln in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Lot war so ein Mensch des Augenblicks. Das zeigt sich in seinem ganzen Leben. Er geht mit Abraham aus Ur hinaus. Es ist halt bequemer, mit dem Onkel zu gehen, ja, als allein und selbst für sich zu sorgen. Lot entscheidet sich für die gut bewässerte und fruchtbare Jordanebene. Ist viel bequemer als im Gebirge, in der Wüste zu leben. Er zieht das Stadtleben mit all seinen Bequemlichkeiten dem Nomadenleben vor. Lot bietet um des lieben Friedenswillens seine jungfräulichen Töchter dem Mob an, da in Sodom. Und Lot entscheidet sich für Zoar, anstatt in das Gebirge zu gehen, wo, so wie die Engel ihm das angeraten hatten. Und bei der Erziehung seiner Töchter scheint er sehr nachlässig gewesen zu sein. Er hat nichts unternommen, um sie dem Einfluss des sodomitischen Lebens, der sodomitischen Lebensweise zu schützen. Ja, er wollte sie, seine Mädchen, sogar Männern von Sodom zur Frau geben. Ja, hier hören wir, wie gesagt, das letzte Mal im Alten Testament von Lot. Aber im Neuen Testament wird Lot noch einmal erwähnt. Petrus schreibt in seinem Brief: Und wenn er den gerechten Lot rettete, der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde, so wird deutlich, der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu erretten. Lot war trotz all seines Lebens, war ein Gerechter. Er ist gerettet. Zwar wie durchs Feuer hindurch, aber er ist gerettet. Er ist ein Gerechter. Petrus spricht davon. Aber er ist kein Vorbild. Er war bereit, auf dem Altar des Wohlstandes, des Reichtums und der Bequemlichkeit seine Töchter und auch seine Frau zu opfern. Lot hat sich der Gemeinschaft mit Gläubigen entzogen. Er hat sich von Abraham getrennt. Aber wir wollen nicht das Versagen eines Vaters in der Erziehung seiner Töchter und das Leben eines fleischlich gesinnten Wiedergeborenen betrachten, seine Gleichgültigkeit, seine Passivität und seine falsch gesetzten Prioritäten, sondern wir wollen unseren Augenmerk darauf richten, dass die Sünde, dass Sodom in den Herzen der Töchter Lots überlebt hat. Wie war Lot nach Zoar gekommen? Lasst uns das kurz betrachten. Wir lesen noch mal im Kapitel 19, die Verse 17, folgende. Die Technik kann jetzt mal die Karte vorbereiten. 19, Vers 17. Und es geschah, als sie ins Freie hinausgeführt, als sie... die Engel, die Familie Lot, ins Freie hinausgeführt hatten, da sprach er, der Engel: Rette dich, es geht um dein Leben. Sieh nicht hinter dich und bleibe nicht stehen in der ganzen Ebene des Jordan. Rette dich auf das Gebirge, damit du nicht weggerafft wirst. Da sagte Lot zu ihnen: Ach, nein, Herr, siehe doch, dein Knecht hat Gunst gefunden in deinen Augen und du hast deine Gnade, die du an mir erwiesen hast, groß gemacht, meine Seele am Leben zu erhalten. Aber ich kann mich nicht auf das Gebirge retten. Es könnte das Unheil mich ereilen, dass ich sterbe. Siehe doch, diese Stadt da ist nahe. Dahin zu fliehen, sie ist ja nur klein. Ich könnte mich doch dahin retten. Ist sie nicht klein? Damit meine Seele am Leben bleibt. Da sprach der Engel zu ihm: Siehe, auch darin habe ich Rücksicht auf dich genommen, dass ich die Stadt nicht umkehre, von der du geredet hast. Schnell rette dich dorthin, denn ich kann nichts tun, bis du dorthin gekommen bist. Daher nennt man die Stadt Zoar. Bisschen blass geworden. Ja, Zoar liegt hier unten, am südlichen Ende des Roten Meeres. Es gibt es also zwei Varianten, wohin Lot hätte fliehen sollen. Ja, es heißt nur, er soll ins Gebirge fliehen. Aber wohin, das wissen wir nicht. Es gibt zwei Varianten. Hier oben, dieses Gebirge, da liegt Hebron. Und da waren die Terebinden von Mamre. Dort lebte Abraham. Ja. Wenn er dorthin geflohen wäre, Abraham hätte ihn mit Sicherheit wieder aufgenommen. Hätte ihm wieder geholfen. Ja, so sind Onkels manchmal. Ja. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, dahin zu fliehen. Die andere Variante wäre das Gebirge östlich vom Toten Meer. Hier. Ja. Warum Gott ihn dahin geschickt haben könnte, das weiß ich nicht. Ja, das wissen wir nicht. Aber interessanterweise scheint er tatsächlich ja dort jetzt gelandet zu sein, nämlich die Moabiter. Ihr seht hier, das sind die Gebiete der Moabiter und der Amoriter, ja, dieser beiden Volksstämme, die aus dieser Unzucht, aus diesem Inzest herausgegangen sind, die haben sich da niedergelassen. Also wie gesagt, es gibt die zwei Varianten. Ich weiß es nicht, welche die richtige ist. Westlich des Roten Meeres bei Abraham hätte Lot auch wieder Gemeinschaft mit Gläubigen gehabt. Ja. Es wäre sicherlich eine richtige Entscheidung gewesen, dahin zu gehen. Aber er ist nach Zoar geflohen. Aber warum ging er jetzt aus Zoar weg? Kannst du wieder wegblenden. Warum ging Lot aus Zoar weg? Wenn wir im 2. Petrusbrief gelesen haben, dass er von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde, denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Wenn wir das also lesen im Petrusbrief, dann kann ich mir vorstellen, dass er es unter der andauernden Sünde Zoas eben nicht ausgehalten hat. Denn Zoar war ja eine Stadt, die eigentlich hätte vernichtet werden sollen. Das heißt, dort herrschten genau die gleichen Verhältnisse wie in Sodom und Gomorra. Die Sünde war nicht nur auf Sodom und Gomorra beschränkt, sondern auch auf diese anderen Städte, auch auf Zoar. Und ich glaube nicht, dass Zoar sich aufgrund der Tatsache, dass dieses Gericht über Sodom und Gomorra ergangen ist, dass sie sich geändert haben. Ja, dort muss es weitergegangen sein wie bisher. Und deswegen denke ich mir, dass es Lot nicht mehr ausgehalten hat dort. Vielleicht wollte er aber auch durch die Flucht in die Berge seine Töchter endlich schützen vor diesen Einflüssen. Aber liebe Geschwister, Flucht aus einer Umgebung, die angeblich oder auch tatsächlich zur Sünde verleitet, die ist nur vordergründig oder nur kurzfristig wirksam. Das Grundübel, wir haben es schon öfters jetzt bemerkt, festgestellt, das Grundübel, das Herz, das geht immer mit, das ist immer wieder dabei. Unser Patrick war mal auf einer Freizeit und dann kam er zurück und hat dann erzählt, der Marcel, der war cool, hat er gesagt. Der Marcel war cool, bis er sich bekehrt hat. Ja, dann war er auf einmal uncool. Wir haben das immer wieder festgestellt, die haben sich ganz schnell gefunden, egal wo die waren. Ob auf einer christlichen Freizeit, selbst in Siegwinden oder sonst wo, ja, die haben sich ganz schnell wieder gefunden. Von einer Familie weiß ich, dass sie ihren Wohnort gewechselt haben, um den Sohn aus einer gewissen Umgebung herauszukriegen. Ja, aber auf dem neuen Wohnort hatte er auch ganz schnell wieder die gleichen Freunde, den gleichen Umgang. Also ein Wohnortwechsel kann, und das ist sicherlich bisweilen angesagt, Milieuwechsel, ja, um nicht ständig wieder in die Versuchung zu kommen. Aber wie gesagt, das Herz, das nehmen wir mit. Die Probleme, auch beim Arbeitsplatzwechsel, die Probleme, die ich an dem einen Arbeitsplatz finde, den ich fliehen will, die finde ich am anderen wieder. Ja, ich nehme mein Herz immer wieder mit. Ich bin immer wieder selber dabei. Also Flucht allein bringt nicht viel. Ja, ich habe schon gesagt, warum ging er nicht wieder zu Abraham, der Lot? Unter dem Segen seines Onkels, da war er sehr gesegnet gewesen. Da war er reich geworden. Er war als reicher Mann nach Sodom gegangen und hatte jetzt alles verloren durch seine Selbstsucht. Alles war hinüber. Und vielleicht schämte er sich deswegen, wieder zu Abraham zurückzukehren. Was immer auch Lot treibt, er handelt nicht aus Glauben. Er ist ein Mensch des Augenblicks. Er wählt das Nächstliegendste, das Bequemste. Das waren ein paar Gedanken zum Vers 30. Zu den nächsten Versen 31 bis 35 schreibt John MacArthur in seiner Studienbibel folgende Fußnote: Die unmoralische Philosophie von Sodom und Gomorra hatte das Denken von Lots Töchter dermaßen verdorben, dass sie ohne zu zögern einen Plan ausdachten, wie sie von ihrem eigenen Vater schwanger werden könnten. Sie waren Jungfrauen und es waren keine Männer mehr da, die sie hätten heiraten können. Aus Furcht vor Kinderlosigkeit dachten sie sich diese schwere Sünde aus. Was treibt Lots Töchter wirklich an? Oberflächlich betrachtet ist das Ziel dieser ältesten Tochter nicht das schlechteste. Sie will die Nachkommenschaft, die Linie ihres Vaters erhalten, damit er Nachkommen hat. Und um dies zu erreichen, begeht sie aber eine große Sünde. Man nennt diese Sünde Inzest. Wikipedia schreibt dazu, Inzest bezeichnet den Geschlechtsverkehr zwischen engen, blutsverwandten Menschen. In seiner stärksten Ausprägung ist Inzest die Paarung eines Elternteils mit seinem leiblichen Kind. Im dritten Buch Mose, Kapitel 18, wo diese ganzen Dinge geregelt werden, ja, wer mit wem schlafen darf, ja, wie weit die Blutsverwandtschaften gehen und so weiter, da heißt es ganz zu Beginn, niemand von euch soll sich irgendeiner seiner Blutsverwandten nähern, um die Blöße aufzudecken. Ich bin der Herr, die Blöße deines Vaters und die Blöße deiner Mutter sollst du nicht aufdecken. Sie ist deine Mutter, du sollst ihre Blöße nicht aufdecken. Und so weiter. Da steht das als allererstes, ja, dass dieser Inzest eine schwere Sünde ist, dass dieser Inzest verboten ist. Ja, heiligt der Zweck die Mittel? Ist das Ansinnen der ältesten Tochter Lots ja, zu rechtfertigen oder zu entschuldigen? Keinesfalls. Sünde bleibt Sünde. Was treibt Lots Tochter wirklich an? War sie wirklich so selbstlos und wollte ihrem Vater die Nachkommenschaft erhalten? Schauen wir mal genauer in den Text hinein, was in ihrem Herzen verborgen, vorgegangen sein könnte. Im Vers 31 lesen wir, sie sagt, es gibt keinen Mann im Land, der zu uns eingehen könnte nach der Weise aller Welt. Ja, nach der Weise aller Welt. Sie wollte auch so sein wie die Welt. Sie wollten auch das haben, was alle Welt hat. Sie wollten so sein wie die Welt. Sie wollte so sein wie die Welt. Wir wollen mitmachen. Sie wollten gleichförmig sein mit der Welt. Es war Begierde, es war Lust, es war Frust darüber, etwas nicht zu haben, was alle haben. Wo sie meinten, das steht uns auch zu, wir wollen das auch haben. Es war ganz einfach Befriedigung, Stillung der Lust. Vers 32, außerdem, es gibt keinen Mann in diesem Land, ja. Das war ganz einfach eine Lüge. Sie kamen aus Zoar, das war zwar nur eine kleine Stadt, aber da wird es genug Männer gegeben haben. Ja, oder auch bei Abraham. Bei Abraham heißt es, er hatte viele Knechte. Ja, auch dort wäre mit Sicherheit ein Mann für die Frauen gefunden worden. Ja, aber ich habe mir auch so gedacht bei der Vorbereitung, vielleicht wollte sie keiner mehr. Ja, vielleicht waren sie so verdorben, dass sie keiner mehr haben wollte. Auch eine Variante. Aber es ist ganz einfach. Sie wollten sein wie die Welt. Vers 32. Wir wollen von unserem Vater Nachkommenschaft am Leben erhalten. Auch hier wieder dieses Wir der Eigenwille. Ich will ein Kind haben. Ich brauche zu meiner Verwirklichung ein Kind. Das hat sie angetrieben. Es war Ansehen, es war verletzter Stolz. Die Frauen damals waren nur dann angesehen, wenn sie einen Nachkommen hatten, möglichst einen männlichen. Ja, wir haben das schon einmal betrachtet, als wir die Geschichte mit Hagar und Ismael und Abraham betrachtet haben. Es war Ansehen, es war Stolz, es war Götzendienst. Es ist zwar hier kein Götze genannt, aber Lots Tochter war bereit zu sündigen, um das zu bekommen, was sie wollte. Nachkommen um jeden Preis, um den Preis einer schändlichen Sünde. Aber Sünde bleibt nicht allein. Habt ihr schon mal beobachtet, wenn Kinder sich am verbotenen Süßigkeitenschrank vergriffen haben, ja, so ganz heimlich, und dann werden die Geschwister beigenommen, ja, die kriegen auch was davon ab und meistens wird er noch großzügig verteilt. Ja, hier, du kriegst noch ein bisschen mehr als ich. Wenn andere mitmachen, beruhigt das eigene schlechte Gewissen. Ja, andere haben ja auch mitgemacht. Andere sind genauso sündig wie ich. Und interessant ist bei unserem Text, dass nur die Älteste die Agierende, die Handelnde ist. Von der Jüngeren hören wir keinen Ton. Sünde bleibt nicht allein, sie zieht andere mit hinein. Sünde hat aber auch Folgen. Die beiden Schwestern werden schwanger und sie gebären Söhne. Und sie machen keinen Hehl daraus, wie die Kinder zustande gekommen sind. In der Namensgebung wird das dokumentiert. Der Sohn der Erstgeborenen bekommt den Namen Moab. Das klingt an Hebräisch Miab an, das heißt vom Vater. Und der Sohn der Jüngeren wird Ben-Ami genannt, das heißt Sohn meines Blutsverwandten. Aus diesen beiden Söhnen entstehen tatsächlich weitere Nachkommenschaft. Es entstehen zwei Völker. Es ist aber keine Nachkommenschaft, auf die die Töchter hätten stolz sein können. Moabiter und Ammoniter wurden zu ständigen Feinden des Volkes Israel. Es würde jetzt zu weit führen, alle Begebenheiten aufzuzählen, in denen Israel mit den Moabitern und Ammonitern zu kämpfen hatten. Ja, wenn ihr in Bibel Online reingeht und das Wort Moab oder Ammon eingibt, ja, 170, 180 Fundstellen. Ja, sie haben ständig mit den Moabitern und den Ammonitern zu tun. Die beiden Völker blieben eine ständige Herausforderung, eine ständige Versuchung für Israel. Gott hat zwar dem Volk Israel befohlen, nicht gegen Moab zu kämpfen. Können wir nachlesen im 5. Buch, Mose 2, Kapitel 2, Vers 9. Da sprach der Herr zu mir: Befehde Moab nicht und lass dich nicht in einen Krieg mit ihnen ein, denn ich werde dir von seinem Land keinen Besitz geben. Denn Ar habe ich den Söhnen Lot zum Besitz gegeben. In gewisser Weise beschützt Gott sogar die Moabiter. Aber die langsame Infiltration durch diese Völker, die ist viel gefährlicher als ein offener Krieg, als ein offener Angriff, als ein offener Kampf. Und davor warnt Gott auch dringend, wieder nachzulesen im 5. Buch Mose, Kapitel 23, Vers 4, ein Ammoniter oder Moabiter darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen. Auch die 10. Generation von ihnen darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen für ewig. Aber Salomo schlägt diese Warnung in den Wind und er heiratet sowohl moabitische als auch ammonitische Frauen. Und diese, und auch wir wissen, dass er viele andere auch geheiratet hat, diese Frauen verführen ihn, den Salomo, den weisesten König der Menschheit, zu folgendem Tun. Damals baute Salomo eine Höhe für Chemosh, das Scheusal der Moabiter, auf dem Berg, der Jerusalem gegenüberliegt, und für Moloch, das Scheusal der Söhne Ammon. Salomon hat diesen Göttern dieser Völker Heiligtümer gebaut. Und diese Taktik der schleichenden Unterwanderung hat also Erfolg, wie wir auch an anderer Stelle lesen. Übrigens, bei dieser Geschichte, wo Balak verpflichtet werden soll, die Söhne Israels zu verfluchen, ja, als sie da auf dem Weg in das Land, in das verheißene Land war. Ja, Balak hat dann aufgrund des, wie heißt das schnell wieder, der Balak war der König und der Prophet Bileam. Ja, Bileam konnte Israel nicht verfluchen aufgrund Gottes Anweisung, aber er hat dann dem Balak gesagt, mach's heimlich, seh zu, ja, stifte Unzucht im Land. Das war der Rat, den Bileam dann dem Balak gegeben hat. Und der war erfolgreich offensichtlich. Es gab eine schleichende Unterwanderung. Im Buch Richter, Kapitel 10, Vers 6 lesen wir, und die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Und sie dienten den Baalim und der Astaroth und den Göttern Arams und den Göttern Sidons und den Göttern Moabs und den Göttern der Söhne Ammon und den Göttern der Philister. Und sie verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Meine Mutter, die hatte oft ganz markante Sprüche auf den Lippen und die sind haften geblieben. Einer dieser Sprüche war, Gottes Mühlen mahlen langsam, aber fein. Und so wird auch Gott mit seinen Plänen zum Ziel kommen und Unrecht nicht ungestraft lassen. Im Propheten Zephania lesen wir, ich habe die Schmähung Moabs und die Hohnreden der Söhne Ammon gehört, mit denen sie mein Volk geschmäht und gegen sein Gebiet großgetan haben. Darum, so wahr ich lebe, spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, ja, Moab soll wie Sodom werden und die Söhne Ammon wie Gomorra. Ein von Unkraut überwucherter Boden und eine Salzgrube und ein Ödland für ewig. Der Rest meines Volkes wird sie ausplündern und der Rest meiner Nation sie als Erbteil besitzen. Moab und Ammon enden am Ausgangspunkt ihrer Entstehung. Gott hat einen langen Atem. Sodom hat überlebt. Gomorra hat überlebt. Sodom und Gomorra leben heute noch und werden in den Herzen der Menschen weiterleben, bis Gottes Plan greift, bis Gottes Plan vollendet sein wird. Nun haben wir viel Negatives gehört. Und ich darf auch noch einmal zusammenfassen, wie wir in diesem Text die Merkmale der Sünde entdecken können. Erstens, Sünde ködert dich. Ansehen, Habsucht, Götzendienst, ein Kind um jeden Preis, dieses Kind macht mich glücklich. Und Stolz lassen dich Dinge tun, die falsch sind, die Sünde sind. Die Köder, wir wissen, das sind drei Punkte, ja, kommt immer wieder vor, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut. Das sind die Köder für die Sünde. Die Sünde ködert dich. Zweitens, die Sünde lässt dich an Lüge glauben. Lots Tochter sagt, es gibt keinen Mann mehr auf dieser Welt für mich. Das ist ganz einfach eine Lüge. Du machst dir etwas vor, wenn du denkst, es ist nicht so schlimm, was ich da tue. Und das machen doch nichts, ja, das merkt doch keiner. Und das tun doch alle. Nur einmal, ja, Sünde lässt dich an solche Lügen glauben. Drittens, Sünde bleibt Sünde, egal wie edel die Motive sind. Der Zweck heiligt eben nicht die Mittel. Viertens, die Sünde stiftet andere zur selben Sünde an. Wenn es Lots ältester Tochter wirklich um die Nachkommenschaft gegangen wäre, dann hätte es gereicht, wenn sie alleine ein Kind bekommen hätte. So stiftet sie aber die jüngere Tochter auch zu diesem verwerflichen Tun an. Wenn andere auch dasselbe tun, fühlt man sich nicht mehr so schuldig, dann fühlt man sich etwas besser, dann schlägt das schlechte Gewissen nicht mehr so arg. Und fünftens, Sünde wird nicht vergessen, sondern in ewigen Aufzeichnungen festgehalten. Und wir sehen das auch im Buch der Offenbarung. Dort wird berichtet, dass am Ende Bücher aufgeschlagen werden, in denen alles verzeichnet ist. Aber bereits vorher kann es der Öffentlichkeit bekannt werden. Lots Töchter, die hätten nie damit gerechnet, dass am 20.08.2017 in der Bibelgemeinde Hünfeld, Bibelgemeinde Nordrhön, ihr Tun so ausführlich dargelegt wird. Das hätten sie niemals gedacht. Jeder Täter geht davon aus, dass er nicht erwischt wird. Aber das ist ein Trugschluss. Die Tage war ich unterwegs, bin nach Mackenzell gelaufen, um ein wenig beim Metzger einzukaufen. Dann habe ich schon gesehen, dass da oben ein Bauer dabei war, das Stroh zu pressen mit der Rundballenpresse. Und wie ich zurückkam, war er immer noch dabei. Und dann habe ich gefragt, habe ich ihn angehalten, sage ich, darf ich mal eine Runde mitfahren? Ja, dann hat er die Tür aufgemacht und dann bin ich eine Runde mitgefahren. Ich will das jetzt groß ausleihen. Zum Schluss, wo wohnst du oder wo wohnen Sie? Bei der JVA. Ach, sagt er, jetzt kommt der Spruch. Das fand ich so interessant. Der Bauer auf seinem Traktor sagt, wissen Sie, was der Unterschied ist zwischen denen und uns? Sagt er, die sind erwischt worden. Das sage ich, wie wahr. Ja, manchmal ist es auch ganz gut, wohl dem, der erwischt wird. Ja, sonst wird das immer weitergemacht. Gut, nun bleibt die Frage, wie kommen wir heraus aus diesem Teufelskreis, aus der Sünde? Aus der Spirale des Todes, die uns immer weiter nach unten zieht. Wir bleiben vorerst noch mal kurz im Alten Testament. Ich darf anhand eines schönen biblischen Beispiels, bei dem das moabitische Volk doch wieder auch eine Rolle spielt, einen Ausweg aufzeigen. Es gibt eine Begebenheit in der Geschichte Israels, wo aus Moab Segen kommt, tatsächlich, und das trotz der Sünde Moabs. Im Buch Esther lesen wir die Geschichte von Naomi und ihrem Mann, wie sie vor einer Hungersnot aus Juda fliehen in das Land Moab. Und dort heiraten die. Ist es die Ruth? Doch, das Buch Ruth, was habe ich gesagt? Egal. Buch Ruth. Ja. Also, die Söhne heiraten im Moab moabitische Frauen. Die eine heißt Orpa und die andere Ruth. Aber alle Männer sterben. Und Naomi will wieder zurückgehen in die Heimat nach Israel, nach Juda. Und Ruth begleitet sie. Ruth geht mit. Sie geht mit zurück nach Juda. Sie hat sich dem Gott Israels angeschlossen. Ihrer Schwiegermutter hat sie bezeugt, dein Gott ist mein Gott. Ruth heiratet in Israel Boas und sie bekommen zusammen den Obed. Und dieser Obed, das ist der Opa von David. Ruth wird daraufhin eine Stammmutter Jesu. Nachzulesen im Stammbaum Jesu im Matthäusevangelium im ersten Kapitel. Den Fluch, den ein Volk trifft, der Fluch der Sünde, der auf dem Einzelnen liegt, der kann durch persönlichen Glauben des Einzelnen und für den Einzelnen kraftlos werden. Durch persönlichen Glauben an den lebendigen Gott werden diese Dinge durchbrochen. Die Gnade Gottes rettet die Menschen. Und so ist das heute noch. Die Gnade Gottes rettet Menschen aus diesem Strudel der Sünde. Gott hat einen Weg eröffnet, über den wir aus dieser Falle entkommen können. Er hat zu einem Zeitpunkt, als wir noch Sünder waren, als wir noch seine Feinde waren, als noch Sodom in unserem Herzen lebte, da hat er seinen Sohn gegeben am Kreuz von Golgatha. Und dort hat dieser für unsere Sünden gebüßt. Wir haben es vorhin in der Mahlfeier betrachtet. Er hat den Tod erlitten, den wir eigentlich hätten sterben müssen. Denn der Sündelohn ist der Tod. Er hat uns diese Last abgenommen. Er hat diesen Lohn auf sich genommen, damit wir leben können. Wir müssen also sterben, wenn wir die Sünde loswerden wollen. Und nun ist aber Jesus für uns gestorben. Er hat unseren Tod, die Strafe für die Sünde, auf sich genommen. Wir dürfen diesen Tod für uns in Anspruch nehmen. Wir dürfen darauf hinweisen, da ist einer für uns gestorben. Die Strafe ist bezahlt. Der Krieg ist aus. Das, was noch läuft, sind ein paar Scharmützel solcher, die das noch nicht wahrhaben wollen, dass die Sünde besiegt ist. Paulus drückt das im Brief an die Römer wie folgt aus. Ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Römer 6, Vers 8. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Vers 11. Auch ihr sollt von dieser Tatsache ausgehen, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Die Sünde soll euren vergänglichen Körper also nicht mehr beherrschen und euch dazu bringen, seinen Begierden zu gehorchen. Und stellt eure Glieder nicht mehr der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge des Unrechts, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Menschen, die vom Tod zum Leben gekommen sind. Und bietet ihm eure Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit an. Jesus ist Sieger. Er hat Sodom besiegt. Ihm wollen wir dienen. Sodom hat zwar in den Herzen der Menschen die Vernichtung der Stadt überlebt, aber Jesus hat es endgültig am Kreuz besiegt. Amen.